Auf der Love Parade in Duisburg sind 21 Menschen ums Leben gekommen infolge einer Massenpanik. Diese Nachricht hat die Nachrichten in dieser Woche, in vergangenen Wochen dominiert. Und ich wollte uns jeglichen oder jeden von uns die Frage stellen: Wie ist es euch dabei ergangen? Welche Schlussfolgerungen habt ihr gezogen? Vielleicht sollte ich erstmal erklären, was die Love Parade ist. Es kann sein, dass nicht jeder weiß, was da jedes Jahr gefeiert wird. Auf Deutsch Liebesparade, ist gegründet von einem DJ Dr. Motte, Matthias Röhnk genannt. 1989 war die erste Love Parade mit ganz klein. Und dann wurde es jedes Jahr immer mehr. Heute, wenn die stattfindet, meistens in Berlin, letzte Jahre wird die auch in anderen Austragungsorten gesucht. Dieses Jahr war sie in Duisburg. Und die Veranstalter haben sich überschätzt. Die hatten mit weniger Leuten gerechnet. Oder unterschätzt, wenn auf einem Platz, zu kleinen Platz, zu viele Menschen kommen. Und so ist es zu einer Massenpanik gekommen. Eine Massenpanik muss man sich so vorstellen. Wenn auf einem Platz viel zu viele Menschen zusammenkommen und man ist zwischen diesen Menschen so eingedrängt, dass man keine Wahl hat, wohin man gehen kann. Die Masse bewegt einen dahin, wo die Masse sich gerade bewegt. Man muss nur aufpassen, dass man nicht hinfällt. Denn wenn das passiert, dann hat man meistens nicht die Möglichkeit, wieder aufzustehen, weil einfach kein Platz mehr da ist. Ungefähr so muss es gekommen sein, dass diese 21 Menschen zu Tode gekommen sind. Ganz Deutschland trauert. Es werden Schuldige gesucht. Doch was ist die Reaktion von uns? Was ist die Schlussfolgerung von dir zu diesem Geschehen? Also im ersten Moment, vielleicht ergeht das dir so, wie es mir im ersten Moment ergangen ist. Ich hatte gedacht, die Love Parade ist eine weltliche Massenveranstaltung. Da kommen Menschen zusammen, um zu feiern, um groß zu feiern. Sie laden Gott dazu nicht ein. So ist es wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis Gott einige von denen zumindest bestraft. Hat noch jemand so gedacht? Doch dann überraschte mich ein anderer Gedanke. Ich dachte, hoppla, so kenne ich doch Gott gar nicht. Ich habe Gott anders kennengelernt. Die Bibel sagt, gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Und dann bin ich auf eine Geschichte gestoßen in der Bibel, die den ähnlichen Inhalt hat. Als Jesus auf der Erde spazierte, hat er gepredigt und den Leuten von dem Reich Gottes erzählt, von Gott, wie er ist, Gott dargestellt praktisch, indem er den Leuten viel Gutes getan hat. Und dann kamen Menschen zu ihm und sagten und erzählten ihm, dass es da Galiläer gab, Menschen, die aus Galiläa kamen zum Gottesdienst und dass der Pilatus, der Statthalter, sie da vor Ort beim Gottesdienst, beim Opfern hingerichtet hat. Und deren Blut mit dem Blut deren Opfer vermischt hat. Das war für die Zeit und für die Leute in Israel auch ein sehr schreckliches Geschehen. Und dann stellt Jesus die Frage und sagt, meint ihr wirklich, dass diese Leute, die Galiläer, die das erleiden mussten, dass die sündiger waren als alle anderen Galiläer? Und dann gibt Jesus sofort die Antwort und sagt, nein, so ist es nicht. Ich sage euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Er fügt eine zweite Geschichte, eine ähnliche Geschichte hinzu und sagt, oder denkt ihr, die 18 Leute, auf die der Turm von Siloa gefallen ist und sie getötet hat, meint ihr, dass die sündiger waren als die anderen in Jerusalem? Und dann gibt Jesus sofort die Antwort und sagt, nein. Praktisch die gleiche Antwort wie vorher und sagt, ich sage euch, denn wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle umkommen. Mit eigenen Worten sagt dieser Text Folgendes. Wenn wir meinen, dass ein Unglück eine Folge von besonderer Sünde ist, dann täuschen wir uns. Zweitens, würde Gott für schlimme Sünden mit dem Tod bestrafen, wäre wahrscheinlich kein Mensch am Leben. Sind alle schlimme Sünder. Das ist das Zeugnis der Bibel. Drittens, Gottes Charakter ist aber anders. Er schaut nicht auf die Erde, um zu bestrafen, sondern um zu retten und ist dabei, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um das Leben jedes Einzelnen fruchtbar zu machen. War das Gott vielleicht gar nicht? Am letzten Samstag, vor einer Woche? Es ist auch in der Geschichte bekannt, dass auch Menschen sowas widerfahren ist, die am Gottesdienst teilgenommen haben. Unglück widerfährt auch Leuten, die nach unserer Einschätzung viel gerechter sind und viel frommer sind. Er sagte aber diese Gleichnisse beide, oder eines Gleichnis, um das zu verdeutlichen. Jesus sagt aber dieses Gleichnis. Es hatte jemand einen Feigenbaum, der seinen Weinberg gepflanzt war. Und er kam jedes Jahr 3 Jahre lang hintereinander und suchte Früchte an diesem Feigenbaum und fand keine. Er sprach aber zu dem Weingärtner, siehe, 3 Jahre komme ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine. Hau ihn ab. Dazu macht er auch das Land unfruchtbar. Er nimmt Platz ein. Gibt so viel Schatten, da kann nichts wachsen. Er aber antwortete und sagte zu ihm, Herr, lass ihn noch dieses Jahr, bis ich um ihn graben und Dünger legen werde. Dieser Gärtner ist ein Beispiel dafür, wie Jesus ist. Und ich glaube, dass er bei vielen Menschen mehr als ein Jahr erbittet. An einigen Menschen muss er jahrzehntelang arbeiten. Und dann vielen das Leben lang, bis sie Frucht bringen oder auch nicht. So ist der Charakter Gottes. Denn dieser Weingärtner ist Jesus. Wir haben nicht in erster Linie einen strafenden Gott, sondern einen liebenden Gott, der Freude daran hat, wenn es den Menschen gut geht. Dem zwar Sünde nicht egal ist, er aber alle Möglichkeiten ausschöpft, um sie, die Sünde, aus dem Weg zu räumen und nicht die Menschen. Um dann mit den Menschen Gemeinschaft pflegen zu können. Mit Jesus ist jetzt schon viel mehr möglich, als wir uns vorstellen, und viel mehr möglich, als wir nutzen. Preist den Herrn, denn er ist gut und seine Güte währet ewiglich. In 1. Chronik, Kapitel 16, lesen wir diesen Text zum ersten Mal und wiederholt sich öfters noch in der Bibel. Mein Thema heute ist nicht die Strafe Gottes, sondern seine Güte. In Jesus offenbart sich die Güte Gottes. Mit Jesus ist mehr möglich, als du denkst. Überhaupt möchte ich heute Gott darstellen, wie er ist und was und wie gut er ist, was er in unserem Leben wirkt oder wirken kann. Es ist aber nur mein Wunsch, Gott darzustellen. Denn gleichzeitig befürchte ich, wenn ich es versuche, dass ich Gott nicht besonders einen guten Dienst erweise. Denn ich kann ihn nicht darstellen. Wie er wirklich ist. Denn immer, wenn ich meine, etwas von Gott verstanden zu haben, erfüllt mich eine unheimliche Begeisterung. Gleichzeitig merke ich aber, dass es nur ein Bruchteil von dem war, was bei Gott möglich ist. Und ich brauche ihn, um überhaupt zu leben. Und für jedes kleine Sache, die gut sein soll, brauche ich ihn. Und wahrscheinlich ist er da und hilft mir, wenn ich es noch nicht mal bemerke. Paulus hat anscheinend ähnlich empfunden, wenn er schreibt in Epheser 3, Vers 8. Mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, anderen Völkern zu verkünden, welch unermesslichen Reichtum wir in Christus haben. Wir merken, dass auch Paulus an Grenzen kommt, wenn er über den Reichtum spricht, den wir in Christus haben. Ich glaube, kaum einer von uns hat so viel von Jesus kennengelernt als er. Und er spricht von einem unermesslichen Reichtum. Mit Jesus ist jetzt schon viel mehr möglich. Gott kann man nicht darstellen, als sei es sei denn, er stellt sich selbst dar. Und da haben wir bessere Karten, denn Gott ist immer auf dem Weg, um sich zu offenbaren. Er möchte sich uns praktisch offenbaren. Er möchte uns allen zeigen, wie er ist. Und er offenbart sich besonders in seinem Sohn, Jesus Christus. Von dem haben wir heute einige Lieder gesungen. Und ich freue mich darüber, dass er mein Herr ist. Und ich hoffe, dass viele in dieser Versammlung hier, die meisten sich darüber freuen. Und wer mit Jesus eine Beziehung eingeht, hat auch Verbindung zu Gott. Und Gott wird solchen Menschen lieben wie seinen Sohn oder Tochter. Denn Gott, der Vater, und Jesus, der Sohn, sind voneinander nicht zu trennen. Die kann man nicht getrennt sehen. Die sind viel mehr eins, als wir uns vorstellen können. Und wer sich mit Jesus verbindet, verbindet sich mit Gott. Und wer mit Beziehung mit Jesus pflegt, der hat mit Gott eine Verbindung. Vor einigen Wochen hat Paul Siemens bei uns gepredigt. Aus dem ersten Kapitel des Epheserbriefes. Seine Predigt fand ich übrigens sehr erbauend. Unter anderem hat er einen Satz zitiert von Stefan Holthaus. Wir sind eine Generation, die den Blick für die Ewigkeit verloren hat. Ohne diese Aussage schmälern zu wollen, ich würde das bestätigen. Will ich aber einen weiteren Satz hinzufügen. Wir sind eine Generation von Christen, die die Segnungen des Heils in die Zukunft verschieben und somit wenig nutzen. Mit Jesus ist aber jetzt schon viel mehr möglich. Durch die Gemeinschaft mit Jesus stehen uns Privilegien zu, von denen wir noch keine Ahnung haben. Paulus stoßt da auch an Grenzen. Wahrscheinlich auch nicht haben wollen. Denn wir unternehmen sehr wenig, um diese Segnung des Heils in unserem Leben umzusetzen oder anzuwenden. Jetzt schon. Jesus möchte jetzt mit uns leben. Wir sagen, im Himmel werden wir ewig bei ihm sein. Jesus will, dass wir jetzt uns freuen. Wir sagen, im Himmel wird Freude ohne Ende sein. Jesus will, dass wir ihn jetzt verherrlichen. Wir sagen, im Himmel werden wir ihn gebührend verherrlichen. Jesus will mit seiner Kraft jetzt und durch uns wirken. Wir sagen, wir sind so schwach und elend. Ich weiß, dass es sich jetzt etwas provozierend angehört hat. Und ich will die Aussichten auf den Himmel auch nicht schmälern. Aber ich will unsere Aufmerksamkeit darauf lenken, welche Vorteile uns Jesus jetzt schon bietet in unserem Leben. Mit Jesus ist jetzt schon viel mehr möglich. Im Himmel werden uns in der Bibel unvorstellbare Privilegien vorgestellt. Luxusgüter zugesichert, die ich in keinster Weise kleinreden will. Denn die bereitet Jesus selbst für uns. Aber da haben wir nicht so viel Einblick. Noch nicht. Auch wenn es durchaus Sinn macht, sich darüber Gedanken zu machen und ermutigend sein kann. Was wir jetzt schon in der Beziehung mit Jesus erleben können, ist jetzt aktuell und kann verloren gehen, wenn wir es nicht beachten. Der erwähnte Epheserbrief ist ein sehr geeigneter Brief dazu, wenn es darum geht, sich vor Augen zu führen, welche Vorteile wir haben, da wir an Jesus Christus gläubig geworden sind. Einige davon will ich hier erwähnen. In der Beziehung mit Jesus erfahren wir Gottes Gnade. Gnade ist in diesem Fall Gottes Wohlwollen, das man nicht verdienen kann, aber trotzdem bekommt. Gottes Gnade ist ein sehr fester Bestandteil in Gottes Wesen. Mit meinem Bibelprogramm versuchte ich herauszufinden, wie viel mal der Begriff vorkommt. Und ich hatte allein den Begriff Gnade eingegeben. Und schon kam er über 400 Mal vor in der Bibel. Dabei gibt es noch die andere Variation, zum Beispiel gnädig, barmherzig. Oder Begriffe, die mit dem verwandt sind, gütig. Aber wenn wir unsere Kinder Prinzipien beibringen, wissen die anschließend auch, was Gnade ist? Paulus begründet seinen Dienst mit Gnade Gottes, die ihm widerfahren worden ist. Er sagt, dass ich überhaupt bin. Der ich bin, ist allein die Gnade Gottes. Und er begründet auch und sagt, jeder von euch kann nur Erfolg in seinem Dienst haben, wenn er die Gnadengaben Gottes bekommt. Gott kann einen befähigen dazu, etwas gut zu machen. Etwas zu machen, was zu seiner Herrlichkeit dient. Das sagt auch der Epheserbrief. Es gibt noch mehr Vorteile, im Epheserbrief nachzuschlagen. Wir haben die völlige Erlösung von Schuld. Wir gelten vor Gott als heilig und tadellos. Schuldgefühle sind sinnlos. Denn Jesus vergibt uns jede Sünde und ist dabei noch treu und gerecht. Wir sind versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Ist der nächste Vorteil. Als Unterpfand oder ich würde sagen als Garantie für den Himmel. Er macht uns zu seinen Erben, denn er hat uns sozusagen adoptiert. Wir sind ein Hinweis auf ihn, denn er wirkt in uns seine Werke. Er hat Kraft ohne Ende und ist bereit, damit in uns zu wirken. Und noch vieles, vieles mehr. Abschließend im dritten Kapitel. Paulus hat den Epheserbrief so aufgebaut, dass er erst die ersten drei Kapitel viel davon spricht, was wir in Jesus haben. Was wir durch den Glauben alles für Vorteile und Privilegien bekommen. Und dann nach dem dritten Kapitel spricht er auch von den Verpflichtungen. Wenn wir uns bewusst ist, was wir alles in Jesus haben, dann können wir auch den Verpflichtungen eingehen. Aber wir sind noch im dritten Kapitel. Da spricht dann auch von den Vorteilen, die wir da besitzen. Da spricht Paulus über die Gemeinde als Geheimnis, das erst jetzt bekannt geworden ist. Die Propheten aus dem Alten Testament hatten es nicht gewusst, was Gott vorhat, dass die Heiden mit den Israeliten einverleibt werden in die eine Familie Gottes. Dann fasst Paulus das Ganze zusammen in einem Gebet, wo er für die Empfänger des Epheserbriefes betet. Ich werde erst lesen und erklären. Und nachdem, wo wir das Gebet durchgelesen und erklärt haben, bekommen oder kommentiert, da will ich das Gebet noch einmal komplett durchlesen. Ich hoffe, dass wir dann besser folgen können. In Epheser Kapitel 3, Verse 14 bis 20 betet Paulus: Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Er nimmt Gebetshaltung an. Paulus betet hier für die Leser des Epheserbriefes, von dem jede Vaterschaft in dem Himmel und auf Erden benannt wird. Die Ausleger sind hier unterschiedlicher Meinung. Aber ich denke, jeder Vater hier kann sich eine Scheibe von abschneiden. So wie Gott Vater ist, so möchte auch ich als Vater sein. Ich weiß, dass ich selber nicht kann. Aber ich weiß, wenn ich Jesus betrachte, dann glänzt mir ein Hoffnungsschimmer. Denn Jesus ist mit Gott eins. Und er geht mit uns eine Beziehung ein und möchte in uns wirken und mit uns leben. Eine Beziehung mit ihm ist möglich. So wie Gott Vater liebevoll und gnädig ist, so möchte auch ich als Vater sein. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Ist euch aufgefallen, dass Paulus hier überhaupt nicht bescheiden ist? Wie viel ist dann nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit? Mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Paulus ist überhaupt nicht bescheiden, wenn er bittet. Vergleichen wir doch ruhig unsere Gebete mit dem Gebet des Paulus. Was bitten wir? Erwarten wir noch, dass Gott in uns etwas wirken kann, was zum Lobe seiner Herrlichkeit dient? Lass uns das erwarten. Lass uns anfangen, damit zu beten, wenn wir das noch nicht angefangen haben. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Mit Jesus ist jetzt schon viel mehr möglich. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Ich glaube, die Propheten des Alten Testaments würden uns beneiden, wenn sie das noch mitkriegen würden. Vielleicht kriegen sie ja mit. Und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Wir Menschen, wir sind schnell zum Verurteilen. Wir sind schnell bei, wenn jemandem ein Unheil geschieht, denen die Schuld selber zu geben und sagen, ihr seid selber schuld. Gott hätte das auch sagen können. Tat er aber nicht. Er hat unsere Schuld auf sich genommen. Aber damit wir, wenn Christus in uns durch den Glauben wohnt, das ist die Voraussetzung, dass in der Gemeinde bestimmte Ziele erreicht werden. Was sind diese Ziele? In Vers 18, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite, Länge und Höhe und Tiefe ist. Was meint Paulus mit diesen Richtungen? Nur, mir ist aufgefallen, dass dies die drei Dimensionen sind. Alles, was ist in unserer Welt, das kann gemessen werden. Und zwar, wenn man ein Bild hat oder ein Blatt Papier, da kann man die Breite und die Länge messen. Ist nur zweidimensional. Wenn es aber ein tiefer Körper ist, zum Beispiel der Mikrofon, den kann man auch in der Tiefe messen. So kann man auch jeden Raum messen. Aber mit diesen Massen kann man alles messen, was es hier gibt auf der Erde. Was Paulus hier meint, ist aber in geistlicher Hinsicht. Er sagt, die einfachen Sachen, die kann man erkennen. Wenn Christus in uns wohnt, da kann man die einfachen geistlichen Dinge erkennen. Und er sagt noch, es gibt auch eine vierte Dimension. Es gibt heute Regisseure, die damit spielen oder Filmdarsteller, die von vierter und möglicherweise sogar von fünften Dimensionen sprechen. Aber das ist alles Ausgedachtes. Es ist alles Werbefloskel. Paulus scheint hier eine echte vierte Dimension gefunden zu haben. In Vers 19 steht es, und zu erkennen die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Ich weiß gar nicht, wie so ein Mensch aussieht, der mit der ganzen Fülle Gottes erfüllt ist. Aber wenn ich das lese, dann kommt mir so ein Wunsch hoch, zumindest einen Teil davon zu erleben. Und ich weiß, dass Jesus da ist und dass die Bibel wahr ist und dass es möglich ist und dass Paulus hier nicht nur fromme Floskeln benutzt, um ein schönes Gebet zu sprechen. Paulus, denke ich, hat erfahren, dass man in Christus viel erfahren kann, dass in Christus Schätze verborgen sind, die entdeckt werden müssen. Bei der ersten drei Dimensionen, da gibt es auch Gegenstellen in dem Epheserbrief, in den ersten drei Kapiteln, wo man das nachvollziehen kann, was Paulus damit gemeint hat. Zum Beispiel mit Breite in Kapitel 2, Vers 1 bis 18. Es geht darum, dass die Gnade Gottes auf die breite Masse verteilt worden ist, ausgestreut ist. In 2, Vers 18, da führt Paulus auf, dass die Heiden mit einverleibt sind, dass die zu Juden, genauso wie die Juden, wenn sie an Christus gläubig werden, zu der Familie Gottes zählen, so auch die Heiden. Er macht das breiter. Das Verständnis der Juden war damals enger. Die dachten, nur Abrahams Kinder sind Teilhaber der Familie Gottes. Aber die Breite haben wir schon mal geklärt. Länge. In Länge wird meistens Zeit gemessen. Und auch das finden wir in einem Epheserbrief, dass sowohl jeder Mensch von der Grundlegung der Welt von Gott schon gesehen wurde, also von Anbeginn der Ewigkeit und bis zu Ende der nächsten Ewigkeit erstreckt sich diese Gnade Gottes. Drittens, die Höhe und Tiefe ist praktisch die eine Höhe und Tiefe. In 2,6 kann die Höhe darstellen, wo wir nicht nur mit ihm auferweckt worden sind, sondern auch in der Himmelswelt mit ihm die Herrschaft teilen werden. Ich habe vorhin schon erwähnt von den vielen Privilegien, die Gott uns verspricht. Und Gott hat noch nie sein Versprechen gebrochen. Wir haben eine dreidimensionale Wahrnehmung. Doch mit Christus und mit Jesus ist noch viel mehr möglich. Eine vierte Dimension. Die stellt Paulus in Vers 19 dar. Die volle Erkenntnis der Liebe Christi. Wer mag das schon zu behaupten, dass er das erkannt hat? Das Erfülltsein von Gott. Das ist die vierte Dimension. Sei nicht zufrieden mit einem mittelmäßigen Christsein. Nutze die Möglichkeiten, die Jesus für dich erworben hat. Denn Paulus stellt das vor zu den Korinthern und sagt, es ist möglich, dass man die Gnade vergeblich empfängt. In 2. Korinther Kapitel 6, Vers 1. Als Mitarbeiter aber ermahnen wir auch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Ich hatte mal jemanden gehört, der hat das so verdeutlicht und hat gesagt, stellt euch mal vor, ich lebe am Fuße eines Vulkans, der gerade am Ausbrechen ist. Ich habe keine Möglichkeiten wegzukommen. Ich habe kein Auto. Man muss schneller sein als zu Fuß. Und es ist keiner in der Gegend, mit dem ich mitfahren kann. Und jetzt weiß das ein lieber Freund von mir. Und er bringt zu mir sein Auto und sagt, ich habe noch einen Zweitwagen. Bring dich in Sicherheit. Und dann bin ich voll begeistert darüber, dass ich jetzt eine Möglichkeit zur Rettung habe und nehme mein Telefon und telefoniere rund zu meinen Bekannten und sage, ich habe einen guten Freund. Ich bin gerettet. Aber steige nicht ein. Dann habe ich das Geschenk vergeblich empfangen. Paulus beschreibt hier viele Geschenke im Epheserbrief, die wir empfangen haben, wenn wir Christus empfangen haben. Aber lass uns darauf achten, dass wir sie nicht vergeblich empfangen haben. Lass uns sie anwenden. Paulus schließt sein Gebet mit dem Lob an Christus ab. Anbetung darf auch bei uns nicht zu kurz werden. Wir müssen immer den erkennen, der Geber ist, der guten Gaben. Damit wir etwas seien zum Lobe seiner Herrlichkeit. Das ist schon die Begründung in dem ersten Kapitel vom Epheserbrief. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Massen mehr als wir erbeten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das war das Gebet. Paulus scheint von Jesus sehr begeistert zu sein. Und jetzt das Gebet noch im Zusammenhang. Und ich denke, es kann gleichzeitig ein Muster für unsere Gebete sein. Seien wir nicht so bescheiden beim Beten. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmel und auf der Erde benannt wird. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe und gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist, und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Massen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. hören auf dieses Gebet? Habt ihr nicht auch den Eindruck, dass bei Jesus viel mehr möglich ist, als das wir bis jetzt nutzen? Abschließend wollte ich noch eine Frage stellen. Und jetzt, Kinder, passt auf. Erwachsene auch. Als Moses aus Ägypten das Volk rausgeführt hatte und als sie das Meer überschritten hatte und die Feinde im Meer ertranken, wohin sind sie dann gegangen? Was war das Ziel? Wohin ging Moses mit dem Volk Israel? Weiß das jemand? In das Land, das Gott versprochen hat. Stimmt wirklich. Aber da finden wir das eigentlich noch nicht so. Zuerst gab es ein anderes Ziel. Aber nach 40 Jahren kamen sie dahin, in das Land, was Gott versprochen hat. Aber das erste Ziel war der Berg Horeb. Und wisst ihr, was Moses am Berg Horeb erlebt hat? Moses kannte diesen Berg schon. Er hatte das Schafe gehütet. Und er ist da Gott begegnet. Denn auch als Gott dem Mose eine Botschaft für Pharao gegeben hatte, dann sagte er auch, du sollst dem Pharao sagen, nicht, lass uns weggehen, ausziehen aus dem Land, damit wir in das verheißene Land ziehen, sondern er sagte, lass das Volk ziehen, damit wir unserem Herrn und Gott in der Wüste dienen. Das war das erste Ziel. Ich meine auch von uns, wenn jemand Gott erlebt hat, wenn jemand Jesus begegnet ist, dass dem es immer wieder dahin ziehen wird. Denn Gott ist gut. Und er hat sich in Jesus Christus offenbart. Heute müssen wir nicht mehr zum Berg Horeb, um Gott zu dienen, um Gott zu begegnen. Er ist da. Er wartet darauf, dass wir seine Einladung annehmen. Zum Abschließend wollte ich noch praktisch werden und sagen, was ich die letzte Zeit erleben in diesem Bezug. Wir haben heute Jesus, mit dem eine echte Begegnung möglich ist. Aber genauso viele wie Moses, wer heute eine echte Beziehung mit Jesus erlebt, dem wird das immer wieder zu Jesus hinziehen. Mit Jesus ist schon jetzt mehr möglich. Aber ein Beispiel aus meinem Leben. Ich habe vor einiger Zeit schon festgestellt, dass ich was Besonderes erlebe. Wenn ich Auto fahre und Jesus einfach das Radio ausschalte und Jesus einfach anrufe und mit ihm spreche, möglichst nicht mit vorgeformten Sätzen, sondern einfach, was mir in den Sinn kommt. Und ich habe den Eindruck erlebt, und ich habe den Eindruck, ihm gefällt das auch. Und mittlerweile möchte ich diese Beziehung zu ihm nicht mehr missen. Und meine, es ist noch viel mehr möglich in der Beziehung mit Jesus. Er hat mir schon einiges gezeigt, so wie er jedem von euch schon einiges gezeigt hat. Und deshalb lade ich dazu ein, dass wir aufstehen und ihn dafür ehren. Denn Lob darf nicht zu kurz kommen.